Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert vom Göttinger Wochenmarkt. Frische Produkte aus der Region. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag auf dem Wochenmarktplatz am Jungen Theater. Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unserer Sendereihe Eine Stunde, ein Thema hier im Stadtradio Göttingen. Am Mikrofon und verantwortlich ist heute Christoph Lohnherr und es geht bei uns um 10 Jahre Vinylreservat in Göttingen. Den Gründer Hans-Philipp Schubring habe ich eingeladen. Wir sprechen über die Geschichte seines Ladens, aber auch die Geschichte seiner Musikleidenschaft, über das Besondere an Vinyl, dieses Medium, was schon einmal eine Zeit lang fast verschwunden war oder nur noch in absoluten Liebhaberkreisen da war und dann eine richtige Renaissance erlebt hat. Herzlich willkommen, Hans-Philipp.
Hi, schön, dass ich da sein kann.
Ich freue mich auch. Also, wir fangen gleich mal an mit dem Hinweis, Anfang Oktober feierst du mit dem Vinylreservat 10-jähriges Bestehen und tust das auch in Form eines kleinen Festivals. Das heißt, es gibt an 4 Tagen 4 besondere Konzerte zu hören und zu erleben. Wir hören später auch noch Musikbeispiele, aber vielleicht gehen wir da ein bisschen drauf ein.
Die ersten Jahre haben wir auch immer einmal im Jahr so eine Feier gemacht, die dann in der Musa war oder im Stilbruch oder zuletzt im Jungen Theater, wo ich zum Beispiel Baby Woodrose und Wukan hatte, 2 großartige Bands. Ja, und dieses Jahr hatte ich mir überlegt, das auf mehrere Tage zu verteilen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass man 4 gute Bands an einem Tag kaum aufnehmen kann und vor allem nicht danach noch eine Party machen kann. Und ja, das hatte ich mir auch gewünscht.
Was für Musikbereiche deckst du ab mit den Konzerten?
Ja, ich habe mir zum 10-Jährigen wirklich was gegönnt. Ich habe Hailu Mergia da, der ist einer der Mitbegründer des Ethio Jazz. Den habe ich auf der Fusion gesehen, auch in dieser Besetzung als Trio. Und ja, das ist mir eine besondere Ehre, diesen Maestro hier nach Göttingen zu holen. Dann habe ich noch Freddy Fischer und his Cosmic Rocktime Band aus Berlin, eine Disco-Band, die auch schon mal im Vinylreservat gespielt hat. Und dann haben wir noch Shirasta, eine Band aus Göttingen mit einem Sänger, der auch auf Persisch singt. Eine Gruppe mit Leuten aus aller Welt, mit Leuten aus Sri Lanka. Und Samstag haben wir noch Jojoa Lieutenant Nicholson aus Paris da, ein Projekt, das sich musikalisch so im Bereich zwischen Afrobeat, Disco, Soul, Funk und Pop bewegt.
Deine Liebe zum Vinyl, zu diesem Medium, wie hat das angefangen? Waren vielleicht deine Eltern auch oder sind sie Musikliebhaber?
Ja, also ich glaube, es geht gar nicht um Vinyl, sondern es geht einfach um Musik. Und ich glaube, das ist einfach eine Gabe, die einem geschenkt wird, die man vielleicht auch entwickeln kann, Freude beim Hören von Musik zu empfinden. Und so hat sich das entwickelt. Ich habe angefangen, klassische Musik zu machen. Das heißt, ich habe eine Violinenausbildung gemacht. Also ich habe Violine gelernt und habe dann über 10 Jahre in einem Sinfonieorchester gespielt, im Jugendsinfonieorchester Lüchow-Dannenberg. Und das war eine tolle Zeit. Wir haben viel Reisen gemacht. Das ist ein sehr engagierter Orchesterleiter gewesen, Gerd Baumgarten. Viele Grüße ins Wendland. Ja, da sind wir viel rumgefahren. Und das ist der Grundstock, woraus ich schöpfe, so aus diesen klassischen Werken. Ne? Beethoven, Händel, Brahms, dieses ganze europäische Kulturgut, ne?
Bist du heute auch noch manchmal zu Hause an der Violine?
Leider selten. Ich habe zu wenig Zeit dafür oder ich nehme mir einfach nicht Zeit oder mache dann andere Sachen.
Mit wie vielen Jahren hast du angefangen, auch Musik zu sammeln auf Tonträgern?
Als ich vielleicht so 15, 16 war, da hatte ich vielleicht so 30 CDs oder so. Ne? Das war die Zeit von Grunge, von Punk, Bands wie Offspring und Nirvana und Hosen, Ärzte, was da gerade angesagt war. Ne? Das habe ich auf CD gesammelt, aber ich hatte nie wirklich eine große Sammlung. Und das hat erst angefangen, als ich dann hier nach Göttingen gezogen bin und angefangen habe zu studieren hier 1999. Da habe ich angefangen, auf Flohmärkten Vinyls einzusammeln, teilweise auch Sammlungen zu kaufen und die durchzuhören.
Das wäre eh noch ein Thema gewesen, was ich angesprochen hätte. Ich habe dich nämlich auf diesen Flohmärkten kennengelernt ursprünglich. Ich kann mich eben daran erinnern, das war eben schon Jahre, bevor du dann letztlich ein Ladengeschäft hattest, dass du mit so einem Wagen, den man hinter sich herziehen kann, schon auf Flohmärkten aktiv warst, dann irgendwann auch als Verkäufer. Und da schon einfach so der Plattenexperte warst oder einer der Plattenexperten und auch Sachen verkauft hast. Erzähl doch ein bisschen, wie sich das entwickelt hat.
Naja, ich glaube, dass die meisten Sammler auch ein bisschen Händler sind, weil man ja oft auch Sammlungen kauft dann von anderen Privatleuten oder auf dem Flohmarkt oder im Freundeskreis und dann hat man überzählige Platten, die einem vielleicht nicht gefallen oder Sachen doppelt. Oder man kauft sich ein Upgrade für eine Platte, weil seine eigene Platte nicht mehr so toll erhalten ist und dann hat man eine über. Und dann muss man die irgendwie verkaufen. Und ja, mir hat auch diese Community der Flohmarktleute sehr gut gefallen. Einfach diese soziale Komponente, da mit den Leuten nett zu quatschen. Und das ist ja schon in Göttingen auch so eine kleine Sammler-Community, wo man sich dann so gegenseitig kennt. Und natürlich hat es auch den Vorteil, wenn man früh morgens auf dem Flohmarkt ist und da seinen Stand aufbaut, ist man natürlich am ehesten dann bei den anderen Ständen, um auch zu gucken, was es da abzugreifen gibt.
Das Sammler-Ding überhaupt, ne?
Ja,
egal in welchem Bereich.
Auf dem Flohmarkt findet man die besten Sachen. Also klar, mittlerweile versuche ich eher die richtig großen Sammlungen zu kaufen, ne? Mehrere tausend Stück, weil da eben Leute sich das ganze Leben mit Vinyl auseinandergesetzt haben und dann auch ihr ganzes Geld und ihr Wissen da investiert haben in so eine Sammlung. Und solche Sammlungen sind natürlich, die sind am spannendsten. Nichtsdestotrotz findet man immer noch gute Sachen auf dem Flohmarkt und ich habe wahnsinnig gute Sachen gefunden auf dem Flohmarkt, nicht nur Schallplatten.
Hast du denn, bis du das Ladengeschäft eröffnet hast, wirklich direkt davor immer noch auf Flohmärkten verkauft oder gab es auch eine Phase, wo du parallel auch noch auf Flohmärkte zum Verkaufen auch gegangen bist?
Naja, ich habe vorher bei René Krieger im Antiquariat gearbeitet. Der hatte eine kurze Zeit in der Wehnerstraße so einen leerstehenden Laden, so eine Übergangsnutzung. Und da habe ich bei ihm Platten verkauft, dann auch viel Flohmärkte gemacht für ihn, aber auch selber da Platten verkauft. Wie es zum Laden kam, ist noch so eine besondere Geschichte. Das war, also der Ausgangspunkt war im Prinzip, dass ein Freund von mir verstorben ist. Detlef Hase, den ich schon viele Jahre kannte. Das war ein älterer Herr, der ziemlich vereinsamt war und relativ wenig soziale Kontakte hat. Das für mich auch sehr lehrreich war, weil da draußen einfach viele Menschen sind, die irgendwie einsam sind, die sich vielleicht mit ihrer Familie zerstritten haben. Und das ist traurig. So, da müssen wir uns mehr drum kümmern. Und ja, auf jeden Fall, die Familie hatte kein Interesse an den Schallplatten oder die haben sich das rausgenommen, was für sie wertvoll aussah und die haben zu mir gesagt, weißt du was, du machst uns die Bude fit, ich habe die ganze Bude renoviert und dafür kriegst du alles, was in der Wohnung ist. Und das war der Startpunkt für mich, weil er hatte ungefähr noch 2.000, 3.000 Schallplatten über, also die in seiner Wohnung standen und die gehörten an mir. Und dann habe ich überlegt, was mache ich mit denen und dann habe ich mit Motion gesprochen. Das war jemand, den ich auch vom Flohmarkt schon kannte und der hatte bei ORT gearbeitet, aber auch keine Lust mehr darauf. Und ja, dann haben wir zusammen das Vinylreservat gegründet 2009, direkt neben dem Paradies.
Also hat sich das tatsächlich ein bisschen auch aus dem Zufall ergeben, dann diese Gründung.
Ja,
ne?
Ich weiß nicht, ob man an Zufälle glaubt oder nicht. Das ist ja, jetzt kommen wir in philosophische Fragekreise, ne?
Dein erstes Ladengeschäft, hast du gerade schon kurz erwähnt, war im Papendiek. Du bist dann innerhalb der Straße nach ein paar Jahren nochmal umgezogen, hast dich ein bisschen vergrößert.
Ja, ich war ja nicht allein. Ja. Ich war 7 Jahre lang mit Motion zusammen und es war eine fantastische Zeit. Er ist auch ein richtig guter Typ gewesen. Ich habe ihn sehr gerne gemocht. Er ist leider jetzt schon verstorben ist jetzt schon über ein Jahr her. Wir sind im Papendiek auch schon mal umgezogen. Erst hatten wir diesen kleinen Laden, da waren vielleicht 25 Quadratmeter Fläche. Und Motion hat auch sehr viel geraucht. Es war quasi immer so eine Raucherhöhle. Und es war natürlich toll, neben dem Paradies konnte man sich immer was zu trinken holen. Und ja, wir haben einfach in dieser ersten Zeit gemerkt, okay, es gibt Sammler hier in Göttingen und es gibt Interessierte. Und ja, man kann versuchen, davon ein Auskommen zu finden. Ne? In den ersten Jahren war es einfach schwierig. Ne? Ich habe von ein paar hundert Euro im Monat gelebt. Ne? Als Selbstständiger ist es nicht einfach, wenn man sowas aufzieht. irgendwann war es ein Zwang, wir mussten umziehen und größer werden, einfach auch um den Umsatz zu machen und entsprechend halt Gewinn für zwei Leute. Und dann sind wir ein paar Häuser weitergezogen im Papendieck und da hatten wir schon so knapp 100 Quadratmeter Verkaufsfläche und konnten ganz gut was unterbringen an Vinyl.
Ihr hattet dann auch nach dem Umzug, also nach dem ersten Umzug, der noch innerhalb derselben Straße war, ganz tolle Schaufenster, muss ich sagen.
Ja, ne? die Schaufensterpassage vorne ist wirklich toll, ne? Aber der Laden hat so ein paar andere Defizite aus meiner Sicht. Das war letztlich auch Grund dafür, dass ich da raus wollte, weil er ist einfach dunkel nach hinten. Ne? Man arbeitet die ganze Zeit mit diesen Halogenlampen und die haben einfach so ein Flackern und irgendwann wird man mürbe davon, so, ne? Und mit Tageslicht zu arbeiten, das ist einfach schöner.
Und damit sind wir dann auch bei deinem aktuellen Ladengeschäft angekommen. Mittlerweile auch schon seit ein paar Jahren bist du in der Roten Straße ansässig. Das ist wirklich ein sehr schönes Ladengeschäft geworden. Also ich glaube, es ist ja alles so ein bisschen im Fluss und im Wandel, dass bestimmte Dinge sich ändern.
Ja, alles ist im Fluss, ne? Oder ist nichts beständig außer die Veränderung. Ne?
Ja.
Es ist immer mehr dazugekommen. Ja, das hat schon im Papendieck angefangen, dass wir vereinzelt mal Konzerte gemacht haben. Wir hatten auch eine Vortragsreihe, die Shellac Blues Vortragsreihe von Mike Edeker und Axel Küstner. Die war super spannend, hat sich immer mit verschiedenen Feldern des Blues beschäftigt, zum Beispiel Frauen im Blues oder Chicago Blues oder ja, das sind einfach zwei Experten gewesen auf dem Thema. Axel Küstner macht diese Vorträge auch weiterhin jetzt im neuen Laden. Sonst haben wir auch immer schon Konzerte gemacht in einem weiten Musikbereich. Ich habe viel Stoner Rock, Doom, Metal, aber auch sehr viel Folk- und Blues-Sachen organisiert. Ja, das hat immer weiter zugenommen, gerade im neuen Laden. Um die 20, 30 Konzerte im Jahr ungefähr organisiert, alle mit freiem Eintritt.
Wir bleiben nochmal bei deinem Ladengeschäft in der Roten Straße. Die Konzerte haben deutlich zugenommen, das merkt man wirklich. Und du hast es gerade auch schon erwähnt, dass es so 20, 30 pro Jahr mittlerweile sind. Und du hast daneben aber auch noch eine regelmäßige Reihe ins Leben gerufen.
Genau, das war ich nicht alleine, sondern die Veranstaltung lebt davon, dass die Leute sich da einbringen. Und zwar geht es um den Hip-Hop-Stammtisch, der mal mit Gian gegründet wurde, der jetzt auch lange Zeit im Laden gearbeitet hat und der selber auch viele Veranstaltungen dann später im Dotz gemacht hat, zum Beispiel die Untersound-Partys. Ja, die Veranstaltungsreihe gibt es seit über 3 Jahren und wir haben sehr viele Workshops gemacht, wir haben Vorträge gemacht. Wir hatten zum Beispiel Hannes Loh zweimal da, der war früher bei Anarchist Academy, der hat auch Bücher geschrieben über die Entwicklung von Hip-Hop in Deutschland.
Ja, ich kenne ihn vor allem als Autor tatsächlich.
Der genau, er ist ja selber auch Lehrer und das ist auch ganz spannend, was er macht. Er guckt auch, wie man Hip-Hop zum Beispiel jetzt im Unterricht da einbringen kann oder Holmes zum Beispiel, der auch sehr aktiv ist im Stammtisch, der macht das auch. Der hat auch mit Schülern zusammen Hip-Hop gemacht und ja.
Für jemanden, der noch nicht beim Stammtisch war, wie muss man sich das vorstellen, so ein typischer Stammtischabend, was passiert da?
Also essentieller Bestandteil des Stammtischs ist die Cypher. Das heißt, es gibt einen Kreis, da kommen alle zusammen, die MCs, es gibt ein offenes Mikrofon, es quasi so wie ein Poetry Slam. Jeder kann rankommen und irgendwas texten. Das ist ein Freestyle, ne? Dann gibt es auch Leute, die Platten mitbringen, Instrumentalplatten und die auflegen. Regelmäßig sind Leute da, die Beats produzieren. Hier in Göttingen gibt es einige gute Produzenten auch im Hip-Hop-Bereich, die dann vielleicht auch mal eine MPC mitbringen oder zum Beispiel auch, der Stammtisch hat davon halt gelebt, dass jeder so ein bisschen sich eingebracht hat und gezeigt hat, was man machen kann. Nicht jetzt, um einfach anzugeben, wie toll man ist und dass man was kann, sondern auch was zu vermitteln. Und zum Beispiel einfach zu gucken, wie eine MPC, wie Sampling funktioniert, wie Turntablism funktioniert. Wir hatten Graffiti-Workshops, Zeichen-Workshops, Beatbox-Workshops. Ja, und da ist jeder herzlich eingeladen, vorbeizukommen, sich einzubringen. Das ist immer am letzten Donnerstag im Monat.
Alles klar. Darüber hinaus hast du auch noch ein Label gegründet.
Genau, das
also
Label
wirklich sehr umtriebig gewesen in den letzten Jahren. Ne?
Ja, genau. ich habe ja nicht genug zu tun. Ja, das Label habe ich schon vor ein paar Jahren gegründet und einen Release gemacht, und zwar von Peter Peak, einem Allround-Künstler. Der Mann ist selbst quasi ein Kunstwerk. Ne? Er ist Maler, er macht Installationen und er macht eben auch Musik. Und ja, ich hatte zu der Zeit schon mit verschiedenen Künstlern gesprochen, die bei mir im Laden aufgetreten sind, die kein Vinyl hatten, und wir sind ins Gespräch gekommen, ja, wieso hast du kein Vinyl? Und ja, da hat mich mehrere Leute drauf angesprochen, wieso machst du das eigentlich nicht? Und es gibt mittlerweile auch einige Plattenläden, die eben ein Label angegliedert haben, und das Album von Peter Peak hat mir so gut gefallen, da habe ich gesagt, okay, ich will einfach dieses Artefakt in die Welt bringen. Und das haben wir gemacht, und das ist ein fantastisches Album geworden. Das ist eine Doppelvinyl, schönes Gatefold, und ist auch noch erhältlich im Laden. Und jetzt nach ungefähr anderthalb Jahren Pause gibt es eben ein zweites Album, und das ist eben das von Peter Funk.
From Maui to Memphis, so bekannter Göttinger Gitarrist, auch bei Front Porch Picking tätig.
Ja, und das hat mir auch sehr gut gefallen, und ich kenne ihn auch schon länger, er ist auch schon im Laden aufgetreten, auch mit seinem Bruder zusammen, und ja, er hat ein tolles Album gemacht, spielt darauf schöne alte Steel-Gitarre oder andere Instrumente, und ja, es macht einfach Spaß, sich das anzuhören, kann man zu verschiedenen Gelegenheiten genießen.
Was muss man sich eigentlich darunter vorstellen, so ein Label zu gründen? Also du sorgst quasi dafür, dass Veröffentlichungen dann, die man vorher nur beispielsweise, so war es ja bei deiner ersten Veröffentlichung, auf CD bekommen konnte, dass die dann auch auf Vinyl rauskommen? Bei Peter Funk ist es wiederum ein bisschen anders gewesen.
Naja, bei Peter Funk haben wir jetzt auch noch eine CD dazu gemacht. Ne? Das Album war aufgenommen, und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir auch noch eine CD dazu für Leute, die eben keinen Plattenspieler zu Hause haben oder es einfach zusätzlich gerne haben wollen fürs Auto. Ja, was das Label angeht, ist es natürlich eine Entwicklung. Labels können sehr unterschiedliche Aufgaben haben. Ne? Ich habe leider noch keinen guten Vertrieb gefunden, weil ich gerne einen guten Vertrieb haben möchte und das als Startup-Label relativ schwierig ist, in einen großen Vertrieb reinzukommen. Sonst ja, kann das Label verschiedene Aufgaben haben. Es kann auch Booking machen, Promotion. Ja, für mich ging es am Anfang jetzt erstmal darum, überhaupt zu gucken, einen Kontakt zu bekommen zu einem guten Presswerk, zu gucken, wie läuft das mit der GEMA, wie macht man so einen Vertrag, und einfach erstmal Erfahrungen zu sammeln. Und es wird jetzt auch noch ein weiteres Release geben, was auch schon geplant ist, mit Azul Balam, hier auch eine Gruppe aus Göttingen, die so Latin Grooves machen. Da sind auch Leute aus Spanien dabei und sind in Göttingen ja bekannt.
Sie hören eine Stunde ein Thema. Hans-Philipp Schubring ist bei mir zu Gast, und wir sprechen über 10 Jahre Vinylreservat und, um das zu feiern, ein kleines 4-tägiges Festival. Was macht für dich, wenn du mal in einen anderen Plattenladen gehst, wenn du mal in einer anderen Stadt bist, was macht für dich einen guten Plattenladen aus?
Eine gute Empfehlung zum Beispiel. Ja, ich weiß nicht, einen guten Plattenhändler macht aus, dass er halt erkennt, was die Leute suchen. Das ist so vielfältig, die Musik. Es gibt so viele Genres, aber man sollte sich eben schon ein bisschen auskennen, und wenn jemand nach einer bestimmten Musikrichtung sucht, wissen, wo man jemanden hinführen kann in dem Laden zumindest, und idealerweise eben dann auch was zu zeigen, was man selber eben vorher nicht auf dem Schirm hatte. Ne? Und das Schönste an so einem Plattenladen ist einfach, irgendwo hinzugehen. Man kann die Dinge direkt anfassen, man kann reinhören und kann einfach Sachen entdecken, von denen man noch nicht wusste, dass man irgendwie sie gebraucht hat oder darauf gewartet hat oder ja.
Gerade ein Plattenladen zieht ja auch wirklich die richtigen Sammler an, und die richtigen Musikliebhaber ist ja was anderes, als wenn Leute jetzt irgendwas Aktuelles sich, keine Ahnung, bei irgendeinem Stream-Service anhören oder so. Es gibt ja auch so einige Klischees über Sammler ganz allgemein, nicht nur im Musikbereich. Wenn man jetzt denkt zum Beispiel an High Fidelity, das Buch oder den Film, da geht es ja auch um Plattenladen, ne? Wo die Leute dann fachsimpeln, was Riesenspaß macht, aber auch vielleicht eine gewisse Arroganz haben gegenüber irgendwelchen Leuten, die da reinkommen und dann nach irgendwas Abstrusem fragen. Erlebst du sowas auch manchmal in der Szene?
Ja, klar. Man erlebt alles Mögliche in so einem Plattenladen. Das ist ein sozialer Ort, deswegen mache ich das auch so gerne. Und manchmal ist man auch ein Sozialarbeiter. Und viele Leute kommen auch in den Plattenladen, um einfach das Erlebnis zu haben eines Plattenladens, um einen Schnack zu haben, um vielleicht eine gute Empfehlung zu haben. Aber klar, es kommen auch viele Leute einfach in meinen Laden, weil sie ja vielleicht Platten finden, die sie sonst nirgendwo finden. Ne? Ist manchmal abgefahren. Ne? Es gibt Leute, die irgendwie ja, weite Strecken fahren und sich einen ganzen Tag Zeit nehmen, um mal den Laden durchzuackern. Und das ist einfach, das ist abgefahren.
Bemühst du dich drum, wenn es Kunden gibt, die vielleicht so eine Berührungsangst haben, weil sie denken, oh, das ist sehr szenisch für mich so, dass du denen gleich vermittelst, hier ist jeder willkommen und hier muss man nicht das unbedingte Fachwissen besitzen. Also es ist natürlich total schön, wenn man das hat, aber jeder fängt ja irgendwie auch mal klein an, was das angeht. So ist das, ja. Hast du das im Blick, dass du dich bemühst, dass jeder sich willkommen fühlt im Laden?
Um das jetzt ich hoffe, es gibt auch andere Plattenhändler. Also ein guter Freund von mir in Berlin, der hat einen Laden und der schmeißt gerne Leute raus, ne, zum Beispiel. Ne? Aber ich versuche es schon so zu machen, dass die Leute sich wohlfühlen bei mir und darum geht es ja so. Ne? Leute, die einfach gerne in Ruhe gelassen werden wollen, ne? die sich da einfach drin vergraben und oder die das einfach selber gerne erforschen möchten, was jetzt überall da steht. Ich mache es aber auch gerne so, dass ich den Leuten einfach erkläre, wie der Laden so organisiert ist. Da gibt es auch Leute, denen gefällt das, zu wissen vielleicht, wo die Hip-Hop-Scheiben stehen. Andere suchen lieber gerne eine halbe Stunde vorher, bevor sie das dann herausfinden. Dafür muss man ein Gespür entwickeln. Und ja, das kann man, glaube ich, lernen im Umgang mit Menschen über die Zeit. Ne? Aber es gibt immer Leute, wenn sich jemand jetzt mit einem Genre beschäftigt hat, die sich in dem Genre extrem viel besser auskennen als ich. Und ich finde das dann eigentlich immer eine Bereicherung, mehr darüber zu erfahren. Ich bin halt vielseitig interessiert, was die Musikgenres angehen. Ich höre eigentlich alle Styles, weil ich glaube, das ist fast ausschließlich was mit Hörgewohnheiten zu tun hat, ob man jetzt zum Beispiel Jazz als angenehm empfinden kann oder Blues oder Funk oder Soul oder Punk oder Folk oder afrikanische Musik, gibt es auch sehr, sehr viele unterschiedliche Styles, in die man sich einfach reinhören muss. Und für mich ist Musik einfach, es ist die beste Droge, die es gibt. Man empfindet immer mehr Spaß, je mehr Musik man hört und ja.
Wie hast du wahrgenommen, um vielleicht einfach mal die Entwicklung des Vinyls nochmal zu betrachten, also dass wir unseren Blick nochmal ein bisschen weiter zurücknehmen? Es gab ja eine Phase, ich vermute, sonst korrigiere mich, wenn der Zeitraum nicht genau stimmt, das müsste so Mitte der 90er, Ende der 90er gewesen sein, wo es Vinyl schon schwerer hatte, also wo viele Veröffentlichungen dann auch zumindest in bestimmten Musikbereichen gar nicht auf Vinyl erhältlich waren. Und dann hat sich das aber wieder geändert mit den 2000ern.
Ja, gut, das war die Hochzeit der CDs. Viele Leute haben dann auch ihre Plattensammlungen verkauft, so ungefähr 93, 94. Gab es dann auch von namhaften Künstlern teilweise gar keine Auflage mehr auf Vinyl oder selbst von so großen Bands, was weiß ich, Governed Mule ist heute eine große Band, die haben von ihrer ersten Platte 500 Exemplare gemacht. Das ist natürlich für einen Sammlermarkt weltweit ist das natürlich zu wenig, deswegen kostet so eine Platte jetzt halt auch 500 Euro oder so, ne? Und gerade die 90er-Jahre-Platten, die sind teils extrem rar von Bands, die einfach Weltstars geworden sind, wie Pearl Jam oder Foo Fighters.
Wie hast du das damals erlebt, so in dieser Zeit, als es den Anschein machte, als würde vielleicht das Vinyl verdrängt werden?
Ich habe von der Verdrängung nicht viel mitbekommen, weil ich zu der Zeit keine Vinyls hatte. Zu der Zeit habe ich CDs gekauft. In Lüchow gab es keinen Laden, wo man Vinyl kaufen konnte. Ne? Da gab es eben einen Flohmarkt, da konnte man ein paar Secondhand-Vinyls abgreifen. Aber ja, das war Outback. Quasi, ja. Da kam ich nicht an Vinyls ran und ich kam einfach auch nicht auf die Idee, dann Vinyls zu kaufen. Ne? Als wir angefangen haben 2009, das war ein ziemlich guter Zeitpunkt, das anzufangen, weil das war ungefähr der Umbruch, ne? Wo dann das Vinyl wieder aufkam. Als wir angefangen haben, haben wir auch mal angefangen, ein bisschen Neuware dafür uns zu interessieren und da hatte Universal eine Vinylliste, die passte auf eine DIN A4-Seite. So wow. Sah das aus. Ja, wow, also mehr gab es nicht bei Universal, ja. Ne, dem Major-Label. Ne. Mittlerweile sieht das so aus, dass es, glaube ich, vielleicht 100 Seiten sind oder so. Ich weiß es nicht. nicht genau. Es sind sicherlich einige tausend Titel, die jetzt auf Vinyl wieder erhältlich sind.
Aber diese Zahl, finde ich, ist schon einfach sehr aussagekräftig, dass man sich, wenn man sich vor Augen führt, ne, waren so wenige, dass es auf eine DIN A4-Seite
passte. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es eine DIN A4-Seite, vielleicht waren es auch 10, aber es war gefühlt einfach minimal. Ne? Und gut, die großen Labels haben einfach auch gemerkt, man kann mit Musik Tonträger nicht mehr viel Geld verdienen. So, ne? Der CD-Markt ist eingebrochen, die Digitalisierung ist dann, hat voll durchgeschlagen. Viele Leute haben sich das einfach gezogen über Tauschbörsen, haben das unter Freunden weitergetauscht zu der Zeit und fast jeder hatte irgendwie eine Festplatte voll mit Musik rumliegen und ja,
heutzutage dann, ist es anders. Da ist es so, dass viele Dinge sogar eher auf Vinyl als auf CD rauskommen. Ne? Also gerade wenn du jetzt nicht den absoluten Mainstream hörst, sondern ein bisschen speziellere Künstler, da gibt es Veröffentlichungen, die beispielsweise auf Vinyl und auf Kassette erhältlich sind. Kassette hat ja so eine kleine Renaissance auch erlebt in den letzten Jahren. Und das betrifft auch einige Künstler, die ich gerne mag, die dann das gar nicht mehr auf CD rausgebracht haben.
Mhm. Ja, ich denke, wichtiger Faktor sind eben auch die kleinen Labels und die kleinen Bands. Ne? Weil wenn man Musik macht und mit Herzblut dahinter steckt und auch viel Zeit da rein investiert und auch in die Produktionskosten eben, dann will man seinen Fans auch gerne irgendwas mitgeben. Und so ein Download, der macht einfach nicht so viel her. Und gerade für kleine Bands ist ja vielleicht auch eine Möglichkeit, auf Konzerten eben noch ein bisschen Geld zu verdienen, ein bisschen Merch zu machen, den Fans was mitzugeben. Und für viele von den Bands, die sind einfach die Bandmitglieder eben auch Vinyl-Fans. So, ne? Und dann liegt einfach ein Vinyl nahe.
Die Menschen bleiben Jäger und Sammler und wollen vielleicht auch wirklich einfach was Physisches auch klar behalten. Also mir geht es zumindest auch immer noch so. Und man sieht es ja dran auch, ne, dass es was anderes ist, irgendeine MP3 oder Wave-Datei oder was auch immer zu haben oder was in Händen zu halten. Auch das Artwork, sich das Artwork anzugucken, was ja nirgendwo so zur Geltung kommt wie bei Vinylplatten, muss man auch einfach nochmal sagen.
Es ist einfach ein Gesamtartefakt. Ne? Also zum Beispiel, was weiß ich, von Dark Side of the Moon, ne? wenn das ein anderes Cover hätte oder von der Metal, irgendeinem klassischen Album oder von der ersten King Crimson. Ne?
Oder das, die Stones mit dem Reißverschluss.
Ja, das gehört einfach zusammen. Das macht das ganze Ding mit aus. Ne? Einfach das in der Hand zu haben und das Gefühl zu haben. Und ich glaube, man setzt sich einfach auch anders mit so einem Gegenstand auseinander. Ne? Auch wenn man einfach, man weiß, wann man das Ding gekauft hat, in welchen Situationen man das aufgelegt hat, wo man vielleicht selber mal einen Kratzer reingemacht hat auf einer wilden Party oder was weiß ich, ne? Oder von wem man das geschenkt bekommen hat. Man hat einen anderen Bezug. Und es ist natürlich auch eine wechselseitige Beziehung. Ne? Also alles, was man besitzt, besitzt einen auch so. Und das ist auch teilweise mit Vorsicht zu genießen. So. Und natürlich ist es auch so, dass es viele Sammler gibt. Ich meine, haben wir ja gerade gesagt, die Menschen sind Jäger und Sammler. Ne? Vielfach ist es dann vielleicht wirklich auch nur das Erlebnis im Plattenladen und einfach dann hat man das Ding gekauft und es gibt genug Leute, die stellen es dann einfach weg und dann haben sie die Befriedigung erhalten dafür. Ne? Ich will jetzt nicht mein Geschäftskonzept zerstören, ne? Aber es ist, das ist klar, das ist vielleicht eine Ersatzhandlung für irgendwas anderes, was die Menschen brauchen oder was sie sich da abholen, was sie sich sonst vielleicht auf andere Weise holen würden. Ich weiß es nicht. Ne? Es gibt da sicherlich auch verschiedene Motivationen, warum man jetzt einen Gegenstand besitzen muss.
Ich würde noch gern auf das Ankaufen von Sammlungen noch einmal kommen. Du hast das vorhin schon mal kurz erwähnt. Als Plattenhändler natürlich ist man bemüht, auch große Sammlungen anzukaufen, entdeckt dann immer wieder irgendwelche Schätze darunter. Es gab nun einen Ankauf, mindestens einen, aber einen, der mir jetzt besonders in Erinnerung geblieben ist. Da geht es um den Nachlass von Hildegard Knef.
Von Hilde, genau.
Ja. Erzähl doch mal die Geschichte.
Die Geschichte war jetzt gar nicht so spektakulär und die Sammlung letztendlich war ganz gut brauchbar. Es waren wirklich auch einige schöne, wertvollere Platten dabei, aber ich habe die Sammlung einfach bei eBay abgeschossen.
Aber und dann, wie ist es dazu gekommen, dass quasi der Nachlass von Hildegard Knef überhaupt da angeboten wurde?
Das habe ich letztendlich auch nicht erfahren. Ich habe dann nachher nochmal mit jemandem Kontakt gehabt, der mir das eben erläutert hatte und die waren wohl irgendwie mal in einem Museum oder irgendwo ausgestellt, teilweise auch, aber ja, im Prinzip ist es in solchen Situationen natürlich auch schön, wenn sowas erhalten bleiben kann, ne? Gerade weil da natürlich man sieht, was sie gehört hat und das natürlich auch spannend ist für Leute, die sich dann nachher mit dieser Person auseinandersetzen, weil das natürlich auch sie geprägt hat, was für Platten sie hatten. Und es waren teilweise auch Bemerkungen auf den Platten drauf. Ne? Da hat sie was draufgeschrieben. Ich habe auch ein kleines Video gemacht, um das einfach festzuhalten, aber ich konnte diese Sammlung einfach nicht als Ganzes erhalten. Ne? Sonst gibt es natürlich Archive oder Museen, die sich sowas vielleicht hinstellen können, aber als Händler hätte es jetzt keinen Sinn für mich gehabt, die jetzt komplett an jemanden zu verkaufen, weil sie wirklich auch sehr unterschiedlich war. Es war was weiß ich, Bluesplatten dabei, dann auch viel so im Grenzbereich zwischen so Tanzorchester, Easy Listening, Sachen, was man natürlich auch erwartet hat, so ja, Bluesrock-Sachen, Rock-Sachen, es waren auch Jazz-Sachen dabei. Ja, aber sonst sind natürlich vor allem die großen Sammlungen, die mich interessieren, Leute, die sich eben das ganze Leben mit Vinyl auseinandergesetzt haben. Und da habe ich jetzt auch gerade letzte Woche eine Sammlung gekauft, da sind wahnsinnig viele Bluesplatten dabei, über 4000 Bluesplatten mit einigen der rarsten Bluesplatten, die es überhaupt gibt. Muddy Waters, Johnny Hooker im Original aus teilweise aus den 50er Jahren. Und solche Sammlungen sind für mich einfach sehr interessant. Ich habe meine, und die prägen einfach auch den Laden und die tragen den Laden weit und die geben einfach dem Laden Charakter. Ne? Ich habe zum Beispiel eine große Folk-Sammlung mal gekauft, da steht immer noch viel rum oder gut, ich habe mehrmals Platten aus Afrika importiert, direkt aus Lagos. Das sind einfach so Sachen, die man vielleicht in anderen Läden einfach nicht mehr findet.
In diesem Sommer hast du es neu eingeführt, dass man auch vorm Laden sich einen Kaffee bestellen kann und schön in der Fußgängerzone sitzen kann. Gibt es Ideen, die du schon hast, die schon so weit ausgereift sind, dass du vielleicht ein bisschen was sagen kannst? Oder wird sich das einfach irgendwie entwickeln und wir werden es dann
ja,
mit dir
das
zusammen?
Ja, das wird sich irgendwie entwickeln. Ja, vielleicht mache ich nochmal einen zweiten Laden auf. Ne, vielleicht in Berlin oder New York oder Tokio, wer weiß, das waren mal meine Pläne, die ich mal hatte und mittlerweile habe ich einfach eine Menge Vinyls und fände das vielleicht spannend, aber ja, man braucht auch ein gutes Team, das sowas dann hier trägt oder vielleicht dort trägt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, jetzt habe ich erstmal noch viele Konzerte auch für den Winter geplant, ich habe ein ganzes Feuerwerk von guten Bands. Es gibt noch das Folk-Festival auch Anfang Dezember wieder mit 10 Bands. Dann im Dot sind verschiedene Konzerte, die ich organisiert habe. Es gibt von Rock, Stoner über Afrobeat, Blues-Geschichten gibt es noch allerhand gute Bands zu sehen.
Es war mir eine Freude. Alles Gute fürs Festival und für alle weiteren Veranstaltungen. Schön, dass du da warst.
Dankeschön.